SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Abend. Und darum geht es in der nächsten Viertelstunde. Feuer im südafrikanischen Parlamentsgebäude, die Schäden dürften dramatisch sein. Steuererleichterungen für Unternehmen und Bürger, was Finanzminister Lindner plant und wie Wirtschaft und Politik reagieren. Und Rückblick auf den Afghanistan-Abzug. Wir begeben uns mit unserem Berlin-Korrespondenten auf Fehler- und Sinnsuche. Großbrand am Parlamentssitz in Südafrika. In unmittelbarer Nachbarschaft in der Kapstadter Kathedrale war gestern erst der verstorbene südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu verabschiedet worden. Jetzt also einige Straßen weiter das Feuer im Parlament. Schon in den frühen Morgenstunden stand das Dach des historischen Gebäudes in Flammen und wütet offenbar selbst jetzt noch weiter. Nach der Ursache wird derzeit noch geforscht. Bestätigt ist bislang die Festnahme eines Mannes. Informationen von unserer Südafrika-Korrespondentin Karin Wehrheim.
Auch 12 Stunden nach dem ersten Brandalarm im südafrikanischen Parlamentskomplex dauern die Löscharbeiten an. Noch immer quillt Rauch aus dem Gebäude in der Innenstadt von Kapstadt. Die enorme Hitze der Flammen hat das Dach des historischen Gebäudeteils von 1884 teilweise zum Einsturz gebracht, sagte J.P. Smith, Chef der Feuerwehr und Rettungskräfte in Kapstadt.
The roof of the building has collapsed on the one side. And the fire is spread to the new assembly.
Das Feuer hat sich fortgesetzt im neuen Teil des Parlamentsgebäudes. Die Einsatzkräfte haben Risse in den Wänden entdeckt. Das ist sehr beunruhigend. Sie berichten auch, dass sie bereits einige Zeit vor Ort waren, als die Brandmelder ausgelöst haben. Das System scheint verspätet reagiert zu haben.
So it does appear that that system was somewhat delayed.
Außerdem war offenbar die Wasserzufuhr für die Sprinkleranlage abgedreht, erklärte die Ministerin für Infrastruktur Patricia de Lille gegen Abend.
So there was no water to trigger that automatic sprinkler system coming on, because somebody's closed the valve.
Eine Person sei im Parlamentsgebäude festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Die Brandursache ist aber weiter völlig unklar. Ich kann auch bestätigen, dass die Ermittlungen jetzt von der Spezialeinheit übernommen worden ist, die für Angriffe auf Staatsgebäude zuständig ist.
Any attack on political institutions.
Am Morgen stand eine dichte schwarze Rauchsäule über dem Parlament. Flammen schlugen aus dem Dach. Sicherheitskräfte hatten das Feuer im dritten Stockwerk des ältesten Gebäudeteils entdeckt. Dort befinden sich Büros und die Länderkammer Südafrikas, der National Council of Provinces. Dort sei der Brand unter Kontrolle. Weiter in Flammen stehe aber der neuere Gebäudeteil mit dem Sitzungssaal und den Büros der südafrikanischen Nationalversammlung, so Ministerin de Lille. Verletzt worden sei bisher niemand. Das Parlament war wegen der Weihnachtsferien geschlossen. Parlamentssprecher Moloto Mutabo bestätigte dem Fernsehsender SABC, das Sicherheitspersonal im Parlament sei derzeit reduziert. Staatspräsident Cyril Ramaphosa machte sich am Mittag ein Bild von den Löscharbeiten. Er sagte, man müsse dankbar sein, dass dieses für die südafrikanische Demokratie so wichtige Gebäude nicht bis auf die Grundmauern abgebrannt ist.
We should be grateful that the National Assembly Parliament has not been razed to ashes and to the floor.
Auch der Abgeordnete Steve Swart sagte, es mache ihn zutiefst traurig, die Flammen zu sehen. Dass ausgerechnet das Parlament in Flammen steht, hat enorme Bedeutung für alle Parlamentarier und alle Menschen in Südafrika. Denn hier hatten wir das Morgengrauen der Demokratie 1994. Im Parlamentsgebäude in Kapstadt hatte es bereits im vergangenen März gebrannt. Im April wütete ein verheerendes Feuer am Tafelberg und zerstörte unter anderem die Universitätsbibliothek mit wertvollen historischen Beständen.
Schauen wir nach Deutschland. Bürger und Unternehmen sollen in den kommenden Jahren steuerlich deutlich entlastet werden. Das jedenfalls plant die Bundesregierung. Die Rede ist von mindestens 30 Milliarden Euro, wie Finanzminister Lindner im Interview mit der Bild am Sonntag ankündigte. Einzelheiten zu dem Vorhaben und erste Reaktionen aus Politik und Wirtschaft von SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Bundesfinanzminister Christian Lindner plant umfangreiche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. Unter anderem sollen sie die Beiträge zur Rentenversicherung künftig voll von der Steuer absetzen können. Auch die EEG-Umlage zur Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien soll 2023 wegfallen. Die Verbraucher könnten dann von sinkenden Strompreisen profitieren. Lindner kündigte außerdem ein Corona-Steuergesetz an, das Unternehmen helfen soll. Sie sollen Verluste aus diesem und dem kommenden Jahr zum Beispiel mit früheren Gewinnen verrechnen dürfen. Der deutsche Mittelstand begrüßte Lindners Ankündigungen. Von einem wichtigen Akzent für Investitionen und Wachstum sprach zum Beispiel der Geschäftsführer des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft, Markus Jager. Er forderte im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe gleichzeitig weitere Maßnahmen, um Unternehmen zu helfen, unter anderem eine Senkung der Stromsteuer und den Abbau von Bürokratie. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, begrüßte Lindners Pläne, untere und mittlere Einkommen zu entlasten, schob allerdings auch deutliche Kritik hinterher, weil Lindner Steuererhöhungen weiter ausschließt. Wer nicht bereit sei, die superreichen Corona-Profiteure zur Kasse zu bitten, der betreibe brutale Umverteilung von unten nach oben. Korte forderte Bundeskanzler Olaf Scholz auf, sich zu Lindners Plänen zu erklären. Ab 2023 will der neue Bundesfinanzminister auch die Schuldenbremse wieder konsequent einhalten. Lindner ruft die anderen Ministerien in der neuen Regierung deswegen zu Sparsamkeit auf. Er schlägt vor, den geplanten Neubau des Regierungsterminals am Berliner Flughafen zu streichen. Der soll rund 50 Millionen Euro kosten.
Steuerentlastungen für Bürgerinnen und Unternehmen werden also kommen. Daneben sollen aber natürlich noch weitere Vorhaben der Ampelkoalition so schnell wie möglich angegangen werden. Birte Sönigsen aus dem SWR-Hauptstadtstudio hat sich drei Aufgaben genauer angeguckt. Eine davon, Frau Sönigsen, stammt noch aus dem letzten Jahr, nicht wahr?
Eine große Herausforderung bleibt die Corona-Pandemie. Die neue Regierung, die ist ja mitten in der Krise gestartet und wird auch so schnell aus dem Krisenmodus wohl nicht mehr rauskommen. Impfen wird weiter eine zentrale Rolle spielen. Boostern gegen die Omikron-Welle wird aber wohl nicht reichen, denn die Impfquote insgesamt, die ist zu niedrig, um nicht weiter von einer Welle in die nächste zu geraten. Deshalb wird sich der Bundestag, wahrscheinlich schon ziemlich bald im Januar, mit der allgemeinen Impfpflicht beschäftigen. Wie genau die aussehen wird, das ist noch unklar. Da werden noch einige Fragen diskutiert. Und während eben über die allgemeine Impfpflicht diskutiert wird, da müssen sich der Krisenstab im Kanzleramt und der Gesundheitsminister schon um die nächste Impfrunde kümmern. Denn Gesundheitsminister Lauterbach, der ist ziemlich sicher, wir werden eine vierte Impfung brauchen. Dann wohl mit einem Impfstoff, der extra an die Omikron-Variante angepasst ist. Daran arbeiten die Hersteller gerade. Also eine große Aufgabe bleibt sicher, die Organisation rund um die Impfung.
Welche Aufgabe muss die Regierung denn neben Corona schnell angehen?
Na, viele sind pandemiemüde. Corona hat ja der Gesellschaft einiges abverlangt und die nächste große Krise wartet ja schon darauf, gelöst zu werden. Die Klimakrise. Und da weiß die Regierung, das gibt neue Konflikte. Das ist ein echter Kraftakt. Die Ampelparteien, die haben sich ambitionierte Ziele in den Koalitionsvertrag geschrieben. Zum Beispiel bis zum Jahr 2030 sollen 80% des Strombedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Dafür muss die Windkraft schnell ausgebaut werden. Bislang ging das eher langsam voran. Und da sind die Konflikte mit den Bundesländern absehbar. Die müssen am Ende den Ausbau natürlich mit umsetzen. Da gibt es dann vor Ort immer viele Bedenken, zum Beispiel von Naturschützern, die Gründe gegen so eine Anlage anführen oder Anwohner, die die Windräder nicht vor der eigenen Haustür haben wollen. Trotz dieser Probleme vor Ort soll das Tempo beim Ausbau deutlich schneller werden. Windkraft soll Vorrang haben. Das könnte dann auch bedeuten, dass für den Bau neuer Windräder zum Beispiel der Naturschutz zurückstecken muss.
Informationen von Berlin-Korrespondentin Birte Sönigsen. Und um die Klimapolitik geht es auch in Brüssel. Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich einstufen. Das hört sich nicht besonders spektakulär an, würde aber tatsächlich weitreichende Folgen für den weiteren Ausbau der Energiewirtschaft in Europa haben. Aus diesem Grund waren und sind die Reaktionen auf diese Ankündigung zu Jahresbeginn auch besonders heftig. Von Zustimmung und Freude bis zu heftigem Protest und Ablehnung. In der Bundesregierung stößt der Rechtsakt jedenfalls auf Kritik. Ebenso wie in Österreich. Dort droht die Regierung bereits mit rechtlichen Schritten. Aus Wien berichtet Silke Hane.
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kritisierte auf Twitter den Zeitpunkt der Veröffentlichung an Neuer als Nacht- und Nebelaktion. Das zeige, dass die EU-Kommission von der Entscheidung selbst nicht überzeugt sei. Der Plan beschädige die Glaubwürdigkeit des EU-Klimaschutzes, sagte Gewessler in der ORF-Nachrichtensendung Zeit im Bild.
Wenn Green Deal draufsteht, wenn grüne Investition draufsteht, dann muss das ein glaubwürdiges, tatsächlich grünes Investment sein. Da müssen sich die Menschen auf unserem Kontinent drauf verlassen können.
Die grüne Politikerin drohte mit einer Klage, sollten Erdgas und Atomkraft als grüne Investitionen aufgenommen werden. Die Regierung hat Gewessler zufolge zur Atomkraft ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Auch von Umweltverbänden in Österreich kommt scharfe Kritik. Die Organisation Atomstopp Oberösterreich hält Atomkraft nicht nur für viel zu gefährlich, so Gabriele Schweiger.
Atomkraft ist vor allem auch viel zu teuer. Also das würde enorme Summen an Geld binden. Und wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen Energieeffizienz, wir brauchen Speichertechnologien. Und dieses Geld wird abgezogen, wenn wir die wahnsinnig teure Atomkraft da jetzt noch mit einbeziehen.
Schweigers Organisation hofft nun auf das Rechtsgutachten der Regierung, das bereits existiert, nun aber noch auf die genaue Formulierung des EU-Entwurfs angepasst werde.
Das belegt, dass eigentlich per se in der Taxonomieverordnung für Atomkraft überhaupt kein Platz ist, weil sich das widerspricht.
Auch die Einstufung von Erdgaskraftwerken als grün wird in Österreich von der Regierung wie Umweltschützern kritisiert. Schließlich würden bei der Erdgasnutzung Unmengen an CO2 freigesetzt, so Klimaministerin Gewessler. Jakob Mayer vom WWF Österreich weist außerdem noch auf den Ausstoß eines anderen Klimagases hin.
Auch schon im Transport und in der Förderung haben wir ein Problem mit dem Methan, das entweicht. Das ist noch viel, viel schädlicher als das CO2. Also es ist ganz klar, Erdgas kann kein Teil der Lösung sein. Mehr Gaskraftwerke bauen entfernt uns nur immer weiter von den Pariser Klimazielen.
Insgesamt werde die Taxonomie daher am Finanzmarkt das Gegenteil ihres eigentlichen Zwecks bewirken, eine Vertrauensgrundlage zu schaffen. So das Urteil des Umweltschützers.
Ein neues Jahr hat begonnen, doch die Bilder aus dem Alten sind noch lange nicht verblasst. Dazu gehören auch jene von verzweifelten Afghanen, die sich an Militärmaschinen klammern. Das war im August in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Seit die Taliban die Macht übernommen haben, hat sich die Lage für Millionen Menschen dramatisch verschlechtert. War also alles umsonst? 3 Soldaten, ein General und ihre Gedanken dazu.
Es war eine tiefe Verbeugung der Politik vor den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, vor jenen über 90.000, die in Afghanistan gedient hatten. Als diese Mitte Oktober mit der höchsten militärischen Ehre überhaupt, dem großen Zapfenstreich vor dem Reichstag, geehrt wurden.
Fackelträger!
Persönlich miterlebt hat diese Würdigung Mike Mutschke, dem 2010 eine Sprengfalle die linke Gesichtshälfte wegriss, der nur haarscharf und dank mehrerer Wiederbelebungsmaßnahmen dem Tode entkam. Das passierte während des Karfreitagsgefechts, das Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede auch direkt ansprach.
Und da hatte ich ganz kurz so eine kleine Atempause, muss ich echt sagen. Es war echt so emotional, war ich da schon im Wasser nah.
Mike Mutschke ist dankbar für die, wenn auch späte, Würdigung. Verschweigt aber nicht, dass er Fehler bei der Politik sieht. Noch immer erkläre die den Menschen den Sinn lebensgefährlicher Auslandsmissionen nicht wirklich. Und schon während des Einsatzes hing aus seiner Sicht nirgendwo eine Messlatte zur Überprüfung der Mission.
Ich glaube, es gab nie wirklich so ein richtiges Ziel, was man direkt bestimmen konnte. Ja, das war immer so, ja, nein, vielleicht.
Geradezu schockiert über den Abzug der deutschen Truppen äußert sich Philipp Porzig. Auch er, Afghanistan-Veteran. Zum ungünstigsten Zeitpunkt habe man beschlossen, wir packen unsere Koffer und raus. Mit den bekannten Folgen der Taliban-Machtübernahme.
Das, was wir ursprünglich in diesem Land erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Weil wir hätten jetzt feststellen müssen, gerade jetzt benötigen die noch weiter unsere Hilfe.
Was unweigerlich die Frage aufwirft, müssten nicht die Europäer künftig in der Lage sein, allein militärisch handlungsfähiger zu werden? Müssten sie nicht eine Evakuierungsmission wie die am Flughafen Kabul im August auch ohne die USA durchführen können?
Ich halte es für sinnvoll, darüber nachzudenken, aber bitte im NATO-Rahmen und nicht Parallelstrukturen aufbauen in der Europäischen Union.
Erklärt dazu der deutsche NATO-General Jörg Vollmer im NDR-Interview. Vollmer befehligt das sogenannte Joint Force Command der NATO, von dem aus der Afghanistan-Einsatz geführt wurde. Drastische Worte findet Vollmer für den Umgang mit den afghanischen Ortskräften in der Schlussphase des Einsatzes.
Das ist das eigentlich Beschämende, wie wir mit den Menschen umgegangen sind am Ende, die uns über so viele Jahre ja auch mit unterstützt haben.
Man hätte sie deutlich früher nach Deutschland und in Sicherheit bringen können. Ganz bewusst, nur als Aufzeichnung angeschaut, hat sich den Tag der Würdigung und den großen Zapfenstreich der Feldjäger Alex. Alex ist vom Karfreitagsgefecht 2010 seelisch schwer verwundet heimgekehrt, leidet seitdem an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er musste bei der Aufnahme immer wieder die Pausetaste drücken. Zu sehr wühlte ihn das auf, zu sehr drängte sich die Frage in den Vordergrund, war alles umsonst.
Natürlich die Gedanken kommen. Meine Mutter hat mich auch gefragt und auch meine Frau, warum warst du mit deinen Kameraden da unten? Was hat denn das gebracht? die ganzen Opfer.
Im Koalitionsvertrag hat die Politik einen Bundestagsuntersuchungsausschuss zugesagt, hat für 2022 eine umfangreiche Aufarbeitung versprochen. Diese Fehlersuche, sagen die Soldaten übereinstimmend, sei auch dringend nötig. Denn wenn keine Lehren aus Afghanistan gezogen würden, stelle sich die Sinnfrage für sie umso dringender.
Kai Küstner berichtete, und das war SWR 2 aktuell mit Sabine Hackländer.